Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, in der Nachkriegszeit, so in Anfang der 50er Jahre, waren in Berlin an allen Litfaßsäulen, das war damals die einzige Form für Reklame und für Veröffentlichung, ein leuchtend rotes Plakat angebracht, auf allen. Darauf war zu lesen: Werner U., komm zurück, alles geregelt, deine Eltern. Ich weiß nicht, welche Lebensgeschichte diesem Satz verborgen war. Warum war er weggelaufen? Aber das Interessante: Er war nicht verloren. Die Liebe seiner Eltern hat nicht aufgegeben. Sie haben damals die wohl größte und teuerste Werbekampagne der damaligen Zeit gestartet, um ihren Sohn wiederzufinden. Ob dieser Werner seine Suchmeldung erreicht hat? Wie hat er darauf reagiert? Hat er sich bei ihnen gemeldet? Auf jeden Fall, Gott als unser Vater im Himmel, genau wie die Eltern sich nach Werner sehnten, so sehnt sich Gott nach uns. Auch er sendet Suchmeldungen in alle Welt. Heute noch über den Kontrafunk und über YouTube und all die Podcasts und Internetmöglichkeiten, die diesen Gottesdienst verbreiten. Jeder Gottesdienst ist eine Suchmeldung Gottes an alle Welt und an jeden von uns. Er sucht jeden, der von ihm weggegangen ist. Gott gibt niemanden auf. Komm zurück. Es ist alles geregelt. Egal was gewesen ist, egal wohin du dich verirrt hast, egal wovor du Angst hast, was du verbrochen hast, was du aus dem Kerbholz hast, jeder hat ja seine eigene verborgene Lebensgeschichte. Und vielleicht gelingt es uns heute, den Vorhang für uns persönlich einfach mal wegzuziehen und Gott da reinreden zu lassen. Anderen kann man was vormachen, aber sich selber und Gott nicht. Wir sind nicht allein, wir sind nicht verloren. Die moderne Literatur kennt ja den ungerufenen Menschen. Das ist die tiefste Einsamkeit, die es gibt. Verlorenheit, Nihilismus. Wenn nichts mehr da ist, das ist die Hölle auf Erden, wenn keiner mehr nach uns fragt, keiner mehr uns sucht. Doch die Liebe Gottes ist größer, als wir glauben. Er will alles wieder ins Reine bringen. Er will uns nicht verlieren. Er ist der gute Hirte. Er kümmert sich um das eine verlorene Schaf seiner Herde. Genauso sucht Gott die Menschen, die er liebt. Die Suchmeldung Gottes heute Morgen heißt: Er gibt nicht auf. Er gibt uns nicht auf. Das ist das Sensationelle. Das ist das Besondere. Wir haben eben diesen Text, Damaris hat ihn uns vorgelesen, gehört, der wohl der bekannteste Text der Weltliteratur ist. Mein Freund Manfred Siebald, dem wir viele christliche Lieder verdanken, Professor für Amerikanistik an der Universität in Mainz, hat zum Beispiel seine Doktorarbeit geschrieben über das Thema »Der verlorene Sohn in der amerikanischen Literatur«. Er hat dann auch noch Aufsätze geschrieben, der verlorene Sohn in den Kriminalromanen, Agatha Christie. Buddenbrooks, Thomas Mann, kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt. Das sind alles nur Andeutungen in diesem Roman eines Agnostikers, der davon ausgeht, dass jeder weiß, wenn er das anspricht, um was es sich handelt. Wissen wir das noch? Ich muss immer wieder dran denken an eine Sendung, die ich hatte mit Malu Dreyer, als die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz wurde. Und dann kamen wir auf die Bergpredigt zu sprechen. Und in irgendeinem Zusammenhang, politisches Interview. Und dann kriegte ich am nächsten Tag eine E-Mail: Sehr geehrter Herr Hane, in Ihrer Sendung war von einer Bergpredigt die Rede. Nennen Sie mir bitte Autor und Verlag. Der Glaubensnotstand, der Wissensnotstand über Bibel führt dazu, ohne Bibel verstehen wir nur Bahnhof. Verstehen wir nichts. Keine Kunst, keine Kultur, überhaupt nichts. Keine Musik, nichts. Das steht auf dem Spiel, wenn wir die Bibel aufgeben. Rembrandt, die berühmten Bilder über die Geschichte des verlorenen Sohnes. Die Szene von der Rückkehr in der Eremitage in St. Petersburg. Katharina die Große hat das 1766 gekauft und es hängt dort immer noch. Und man sieht diesem Bild an, wie tief ein Maler sich in diese Geschichte versenkt hat. Schauen wir mal auf diesen verlorenen Sohn. Eigentlich, und den Teil der Geschichte lassen wir mal weg, ist der andere Sohn der Verlorene. Der ist der Selbstgerechte, der Pharisäer, der Spießbürgerliche. Bleibt zu Hause, befolgt alle Regeln und glaubt, damit ist alles gut. Eigentlich müsste der Titel dieser Geschichte heißen der wiedergefundene Sohn. Oder noch besser, der barmherzige Vater. Darum geht es im Endeffekt. Lukas 15, es ist spannend, wenn Sie das mal selber lesen zu Hause und kommen Sie zur Bibelstunde oder in die Gemeinde und sprechen, da können Sie ein ganzes Jahr verbringen nur an diesem Text. Das sind drei Gleichnisse. Der wiedergefundene Sohn, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen. Das Ganze ist die Antwort auf eine Schicksalsfrage, die bis heute die Menschen nicht begreifen. Warum hat Jesus ein offenes Herz für Sünder, für Versager, für Loser, für Zöllner, für Huren, für Pharisäer, für Selbstgerechte? Warum hat Jesus für diese Leute ein offenes Herz? Warum baut Jesus keine Brandmauern? Warum hat er nicht Kontaktverbot und spricht von Kontaktschuld? Warum hat er ein Herz für alle, für mich und für dich? Dieser Sohn, der Jüngere von Zweien, der will weg. Das kennen wir alle. Es gibt die Phasen, die wir jetzt natürlich alle überspringen, weil wir dann uns ja erst entscheiden, ob wir Mann oder Frau sind und was die Kirche uns da segnet. Aber wer das nun mal weiß, was er ist, der sagt sich irgendwann, und das nennt man dann Pubertät, jetzt will ich weg. Weg vom Vater, weg vom Elternhaus, weg aus der Heimat, weg aus all dieser Enge. Noch nicht mal das neueste Navi von Mercedes findet diese Kirche. Da will man mal weg. Nach Berlin, da ist doch alles. Sodom und Gomorra, wir wollen weg, raus, raus, raus auch aus den Sicherheiten. No risk, no fun, volles Risiko. In dem Glauben, Wenn ich weg bin, wird alles besser. Alles freier. Da geht das Leben erst richtig los. Frei sein. Dieser Junge befreit sich vom Vater. Im Gleichnis übertragen, er befreit sich von Gott und versklavt sich an sich selbst. Diese Form von Emanzipation führt zu nichts anderem als zu Knechtschaft, Sklaventum. Und nichts ist schlimmer, als an sich selbst gebunden zu sein. Knecht seiner Triebe, seines Ehrgeizes, Sklave von Geld, von Geltungsbedürfnis, von geistiger Blasiertheit. Der Mensch hat ein riesengroßes Inventar an körperlichen und geistigen Trieben. Unendlich. Wenn wir den Vorhang da mal wegreißen, denn zur Befreiung, zur Freiheit gehört Ehrlichkeit, gehört Wahrheit. Nur die Wahrheit macht uns frei. Auch und gerade die Wahrheit über uns selbst. Er lässt sich auszahlen, will sein Erbe haben, haut ab, wandert aus, saufen, fressen, huren, alles vom Feinsten. Und plötzlich ist Ebbe in der Kasse. Das Gelddrucken à la Lindner und Ursula von der Leyen war damals noch nicht erfunden. Inflation in Israel, Teuerung, Rezession, Pleite. Und er landet in der Gosse. In der Gosse. Das Schweinehüten und Schweinefutter essen ist das Allerschlimmste für Juden. Unreine Tiere. Ist die tiefste Gosse, der tiefste Abgrund, den man sich vorstellen kann. Aus dem strahlenden Herrensohn wird ein elender Knecht. Und dann heißt es so wunderbar in dem Luthertext, und das Entscheidende ist ja nicht, dass es meine Bibel war, aus der vorgelesen worden ist, sondern dass die mich mein ganzes Leben, fast mein ganzes, begleitet hat, noch in diesem alten Luthertext, den wir eigentlich alle, egal ob gläubig oder nicht, in irgendeiner Weise kennen. Übrigens, das Wichtigste an dieser Bibel ist die erste Seite. Da steht nämlich das exakte Datum, könnt die Uhrzeit noch dazu setzen, von meiner Bekehrung, wann ich zu Jesus gefunden habe. Das muss man nicht datieren können, das ist kein Gesetz, aber ich kann es und bin froh und kann immer wieder auf diese Seite gucken, wenn man in Zweifel gerät, in Schwierigkeiten. Und da steht eben in dieser Bibel, da schlug er in sich. Ist ja relativ altmodisch. Da schlug er in sich. Wenn Sie jetzt beim Kontrafunk zuhören, über YouTube, über die Videos, das betrifft doch uns. Schlagen wir doch mal in uns. Da kam er zu sich. Er hielt sich den Spiegel vor. Nur die Wahrheit führt zur Freiheit. In der Gosse und dann erkennen, wer man wirklich ist. Ein armes Schwein. Ohne Jesus ein armes Schwein. Und ich bin so bewegt, dass ich nun hier zum zweiten Mal in Seran sein darf. Denn das ist ja das, für das dieser Ort steht, auch mit der Suchttherapie von Heinz Nietzsche, dann auch von Uwe Holmer und von den vielen Ärzten, Pflegern und Mitarbeitern, die hier seit Jahrzehnten arbeiten. Denn es gibt ja in der Psychologie, in der Suchttherapie die Lehre, den Grundsatz, man kann am besten geheilt werden, wenn man völlig da niederliegt. Was aber nicht bedeutet, dass man erst da niederliegen muss, um geheilt zu werden. Aber wir brauchen Selbstkritik und die Wahrheit über uns selbst. Und dann ist Gottes letzte Pädagogik, wenn alles nicht hilft, dann kommen wir eben in eine Krise, damit wir aufwachen. Die meisten brauchen erst den Zusammenbruch, um zu erkennen, was wirklich los ist. Und das hat mich so bewegt, 1987. Ich kam aus Hamburg mit dem Auto, war vorher beim Großmarkt gewesen, der ganze Kofferraum voll Bananen. Da war hier was los, wer das damals erlebt hat. Das war der typische Westgedanke, jetzt kommt der Onkel mit dem Kofferraum voll Bananen. Aber ich merkte dann doch, wie viel Freude ich damit ausgelöst hatte. Und ich weiß noch, wir kamen nicht raus. Also ich wollte ja wieder wegfahren. Sonntagabend hatte dann zum ZDF zurück und irgendein Stempel fehlte. Und dann fuhren wir, Heinz Nitsche und ich, zum Rat des Kreises nach Güstrow, habe ich nie vergessen. Da wurde für uns extra das Gebäude aufgeschlossen. Es erschien eine Frau, da dachte ich, das ist, so stelle ich mir Hohenschönhausen, Bautzen oder Hoheneck vor. Mit diesem Blick. Und dann ich noch, den sie ja nur aus dem Fernsehen kannte. Eieiei. Und mich sollte sie nun rauslassen, wieder in die Propaganda-Abteilung des Westens. Und die haute den Stempel drauf, werde ich nie vergessen. Aber im Blick auf Heinz Nitsche. Denn die DDR hat damals anerkannt, was hier in Seran in der Arbeit von Alkoholabhängigen, Drogenabhängigen passiert ist. Weil ja ihre eigenen Bonzen mit ihren eigenen Kindern davon betroffen waren, das aber in der DDR nicht sein durfte. Also hat man das unter Elbinger Rode ja genauso gemacht. Schon interessant. Und ich bin so dankbar, lieber Heinz Nitsche, dass ich nun als Geburtstagsgeschenk zum 80. hier erscheinen kann. Sie haben ja dann mit Ihrer Frau zusammen in Mariupol in der Ukraine wieder etwas Neues aufgebaut. Damals kam Uwe Holmer, der legendäre Pfarrer, gestern bei einer Friedensgala, bei Didi Hallervorden, Johannes Holmer und Thomas Kerl aus Greifswald waren ja dabei. Alles mit eher einer linken Künstlerszene, wenn Sie das dann demnächst sehen können. Da verbindet mich eigentlich mit kaum jemand irgendwas. Und trotzdem, im Zentralen waren wir uns einig, Frieden. Und dann erleben Sie, wie einer nach dem anderen, angefangen von Hallervorden, aus der Bibel vorliest. Da merken Sie, Sie haben nichts mehr im Elend dieser Zeit. Wladimir Kamina, alles Leute, die ganz anders denken. Hier der Krummbiegel von den Prinzen hat mich dann noch hochgejubelt. Dachte ich, ich stehe im Wald. Wir erleben eine völlig neue Zeit von Brandmauern und diesem Irrsinn. Reden nur Idioten, aber nicht Gott, aber nicht Jesus, aber nicht die Bibel. Wir gehören zusammen in der Sehnsucht nach Leben, in der Sehnsucht nach Wahrheit. Und die Frage, wie kommen wir wieder in unserem Leben und in unserer Gesellschaft auf einen guten Weg? Und Sie haben dann in der Ukraine die gleiche Arbeit dann nochmal aufgebaut. Und viele sind ja hierher gekommen, noch bevor der Krieg war und die Flüchtlingsströme einsetzten. Das, was Sie gemacht haben in der Ukraine, das ist Friedensarbeit. Wir schicken heute Waffen statt Frieden. Statt Menschen, die von Jesus weitererzählen. Und gleichzeitig, weil das zusammengehört, diakonisch im Sozialen tätig sind. Und Johannes Holmer hat ja hier dann die Predigten ins Russische übersetzt, damit die Ukrainer das auch verstehen konnten, was der Vater hier von der Kanzel sagte. Das sind Friedensstifter. und keine Kriegstreiber. Deswegen bin ich so froh, dass ich heute zu diesem Ehrentag hier bei Ihnen sein kann in Serran. Hier haben viele erlebt, dass der Zusammenbruch des eigenen Lebens, die Krise, ihre letzte Chance war. Wie dieser verlorene Sohn. Wo ist noch eine Tür, noch ein Ausweg, noch ein letzter Halt? Sonst kann ich mich ja umbringen. Sonst saufe ich mich zu Tode. Oder aber ich komme da raus. Nochmal, das heißt nicht, wir brauchen eine Krise. Nein, wir brauchen Selbstkritik. Wir brauchen Wahrheit. Aber Gott sei Dank schickt Gott uns die Krise, damit wir zur Selbstkritik fähig sind. Dieser verlorene Sohn ist auf den Hund gekommen, besser auf die Sau. Die niederste Stufe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Huren, Völlerei, Sauferei, Drogen. Und er hat alles verprasst. Und in dieser nackten Not erinnert er sich an seine Heimat, an sein Elternhaus, an den Vater. Und Sie sehen, wie unglaublich modern die Bibel ist in ihrer jahrtausendealten Geschichte. Damit will ich nicht sagen, Sie brauchen keine Psychologie zu studieren, aber wenn Sie es dann studiert haben, werden Sie feststellen, da steht in der Bibel in ein paar Sätzen. Von einem Zimmermann, von einem Handwerker, der hat nicht 28 Semester studiert, um auf der Regierungsbank zu enden, sondern der hat das Leben studiert. Zimmermann. In der Kriminalistik, jeder Kriminalbeamte wird das jetzt sagen, wenn ein Gefangener ausbricht oder wenn man einen verfolgt und man hat ihn aus den Augen verloren, dann sucht man als erstes bei der Mutter. Als erstes bei der Mutter. Das ist hochinteressant. Wissen Sie, das überdauert alle Emanzipation, Genderbewegungen oder was auch immer. Daran wird sich nie etwas ändern. Die suchen zuerst bei der Mutter. Im Elternhaus. Hochinteressant. Ich bin nicht wert, dass ich nach Hause komme, sagt er. Aber ich will lieber Tagelöhner sein, lieber Leiharbeiter sein. Ich habe gesündigt gegen dich, den Vater, gegen den Himmel und gegen Gott. Er sagt nicht, Entschuldigung, Papa, ach, habe ich ja Pech gehabt. Nein, diese Entschuldigerei, die wir jetzt kriegen, ist ja interessant, wir haben eine Inflation der Entschuldigung. Jetzt wollen sie alle nicht mehr dabei gewesen sein, weder bei Corona noch bei irgendwas. Entschuldigung. Nein, das funktioniert nicht, weder zwischen Menschen noch bei Gott. Reue, Buße, Heimkehr, Wiedergutmachung. Und dann gibt es Vergebung, um die muss man aber bitten, wirklich bitten. Aber das Interessante an der Geschichte, er sagt das zu sich, ich will nach Hause gehen, ich will zurück zum Vater, dann will ich ihm sagen, ich habe gesündigt, ich bin nicht wert, dass ich mehr dein Sohn bin, ich bin völlig am Ende, mach mich doch zu irgendeinem Leiharbeiter, Hauptsache ich bin wieder zu Hause. Er kommt gar nicht dazu, das zunächst zu sagen. Warum? Der Vater kommt ihm zuvor. Das ist das Herzbewegliche. Sie müssen sich vorstellen, das sind nur wenige Zeilen Weltliteratur. Und darin steckt die ganze Wahrheit des Evangeliums in ein paar Worten. Der Sohn kommt nach Hause und bevor er etwas sagen kann, ja bevor er überhaupt die Türschwelle übertreten hat, kommt Gott ihm entgegen. Er rennt ihm entgegen. ist in der Antike was völlig Undenkbares. Ein Vater, ein Patriarch, ein Herrscher rennt nicht, der schreitet. Der Vater rennt ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn mit überwältigender Liebe. Er lässt nicht fünfe gerade sein. Da geht's nicht, wir drücken mal ein Auge zu, es ist doch nicht alles so schlimm, das Leben wird schon irgendwie weitergehen. Nein, die Schuld bleibt und die muss vergeben werden, sonst ist alles umsonst. Aber zunächst geht es darum, dieser Junge bei allem Scheitern seines Lebens, bleibt der Sohn. Schuhe müssen her, maßgefertigt, Zarini, Budapester, nicht Sneakers oder irgend sowas. Ein Ring, das heißt Siegelring. Der Sohn hat wieder die Vollmacht, durch den Ring Verträge abschließen zu können, mit Besiegeln. Das beste Gewand muss her. Armani, Boss, nicht C&A und Kick oder sowas. Das Beste vom Besten. Tief in der Gosse, im Dreck. Und doch geadelt, doch geliebt. Bewertet von Gott. Bewertet von Jesus. Darum geht es. Wertgeachtet in seinen Augen, egal was passiert. Wieder eingesetzt ins Erbe, ohne Abstriche. Liebe Gemeinde, das ist wieder alle menschliche Vernunft. Das ist wieder allem, was man denkt, was man für gerecht hält. Das ist eigentlich völlig unfassbar. Aber Gottes Mathematik ist eben eine andere. Wir als Menschen hätten eine Brandmauer gebaut, möglichst hoch, Tür zu, nicht reinlassen, nicht mit ihm reden, den anderen Angestellten denen die Anweisung geben, hier, wenn der auftaucht, abweisen. Der andere Sohn, wenn man die Geschichte weiterliest, dann der begreift das alles nicht, weil man es auch nicht menschlich begreifen kann. Das ist das Wunder des Evangeliums, dass Gott uns nicht nach Haltung qualifiziert, sondern nach Beziehung. Es geht nur um die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, egal was geschieht. In der Psychologie, Sozialpsychologie, Erziehung, Seelsorge, da haben wir ja den Unterschied zwischen zwei Formen von Zuwendung. Das ist einmal die bedingte Zuwendung und die unbedingte Zuwendung. In diesen wenigen Sätzen eines Zimmermannsohnes aus Nazareth steht das drin, in wenigen Sätzen, für das ganze Therapien aufgebaut werden müssen im weltlichen Bereich. Die bedingte Zuwendung, die ist konditioniert, die hat Bedingungen. Da geht es um Rechte, da geht es um Pflichten. Letztlich geht es um Wohlverhalten. Und das haben wir als Kinder schon drin. Das ist fast in den Genen. Nicht bei der Tante im Kindergarten wollen wir beliebt sein. Bei den Eltern wollen wir beliebt sein, bei den Lehrern wollen wir beliebt sein. Das geht, setzt sich fort bis ans Ende unseres Lebens, diese bedingte Zuwendung, die dazu führt, je wohler, je besser ich mich verhalte, desto größer ist die Anerkennung und die Aufmerksamkeit. Und wir erfüllen diese Erwartung. Ist der Tod unserer Gesellschaft heute. Diese Erwartungen will man erfüllen. Aber Gott, Jesus, hat eine unbedingte Zuwendung, ein Liebesverhältnis, das ist auf die Person bezogen und nicht auf die Leistung. Gott liebt mich um meiner selbst willen. Das ist völlig einmalig. Bei allen Religionen, bei allen Philosophien, bei allen Ideologien, bei allen Denkrichtungen gibt es das nicht. Deswegen kann man ungeborene Kinder abtreiben, ohne überhaupt darüber zu diskutieren und ein schlechtes Gewissen zu haben. Kann man die Alten in den Tod treiben, kann sie ungetröstet sterben lassen in den letzten 4 Jahren. Da hat man doch überhaupt, was soll es denn? Aber nicht bei Gott. Geliebt um meiner selbst willen. Das ist die Botschaft. Gott liebt mich, wie ich bin. Und der Modernismus, der Nihilismus, die heutige sogenannte Theologie macht daraus, Gott liebt mich, wie ich bin, also kann ich machen, was ich will. Gott liebt mich. Nein. Gott liebt mich, wie ich bin, damit ich nicht so bleibe, wie ich bin. Das ist das Denken der Bibel. Gott liebt mich bedingungslos, aber aus dieser Liebe heraus kann ich nicht mehr so bleiben, wie ich bin. Kann ich nicht mehr. Dann achte ich seine Gebote. Dann achte ich sein Wort. Dann nehme ich wahr, was er von mir will und wie er sich diese Welt und mein Leben vorstellt. Ich kann nicht mehr der Alte bleiben. Und das ist das Neue am Neuen Testament. Das ist unbegreiflich. Das erleben wir nirgendwo, in keiner Epoche der Welt, in keiner Denkrichtung, gar nicht. Das ist außergewöhnlich. Gott liebt mich, wie ich bin, damit ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Denn aus Liebe zu Gott kann ich das nicht mehr. Nochmal, es geht nicht darum, 5 gerade sein zu lassen. Oh nein. Aber ich bekomme eine völlig andere Perspektive. Auf den ersten Blick ist das alles unlogisch. Und das ist nicht wahr. Verstehen Sie, bei der Bibel, wer da den Verstand ausschaltet, der ist sowieso verloren. Sie können das jetzt ganz klar analysieren aus der Zeit der Bibel, nämlich der Unterschied zwischen dem griechischen Denken, also dem Denken der Heiden, und dem hebräischen Denken, dem Denken der Juden und der ersten Christen. Der Unterschied ist, Griechen kennen nur das Analytische, also entweder oder. Dialektischer Materialismus, das haben Sie ja alles, wenn Sie älter sind, hier gelernt. Entweder oder. Im Westen war es noch schlimmer, die 68er. Entweder oder. Nein, das Denken der Bibel, das hebräische Denken des Judentums, da gibt es nicht nur eine Alternative im Sinne entweder oder, sondern sie halten das Paradox aus. Das Paradox, dass man beides miteinander denken kann. Gott liebt mich, wie ich bin, aber Gott verlangt, haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Beides gehört zusammen. Weil ich von Gott geliebt bin, ändere ich mich und nicht damit Gott mich liebt. Das ist das tiefste Geheimnis des Glaubens. Das tiefste Geheimnis des Evangeliums, das tiefste Geheimnis dieser Geschichte. Durch diese Geschichte vom verlorenen Sohn sind Millionen und Abermillionen von Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Ob das in Afrika ist, ob das irgendwo in der dritten Welt war, ob das im Wohlstand war, ob das Universitätsprofessoren waren oder irgendjemand, der noch nicht mal die Volksschule geschafft hat. Dieser Text hat die Menschheit in Bann gezogen. Das tiefste Geheimnis: Es gibt für uns für dich und für mich eine Heimkehr. Es gibt eine Heimkehr, weil es eine Heimat gibt. Deswegen kann ich an die Decke gehen, was man heute mit dem Begriff Heimat oder dass man ihn nicht sagen darf, macht. Das ist ein nihilistisches, ideologisches Denken, das uns alle kaputt macht. Es gibt eine Heimkehr, weil es eine Heimat gibt. Es gibt Vergebung, weil es ein Heiland gibt. Es gibt einen Neuanfang, weil Gott einmal alles neu macht. Es gibt ein ewiges Leben, weil Jesus den Tod überwunden hat. Wir haben das aus dem Wochenspruch gehört. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das mussten sich Erich und seine ganze ideologische Truppe jahrelang angucken, wenn sie da saßen im ZK-Gebäude oder dann im sogenannten Palast der Republik. Das schien ihnen vom Berliner Dom entgegen, mitten aus der Ruine, in Gold ausgelegt die große Schrifttafel. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Walter, komm zurück. Es ist alles bezahlt. Und dann gibt's die Party im Himmel. Er hat nach Hause gefunden. Bist du das heute? Amen. Wir singen nun das nächste Lied, was wunderbar zu unserem Text passt. Vater, unser Vater. Ja, wir haben in Gott einen barmherzigen, einen gerechten Vater, mit dem es sich lohnt, wieder Freundschaft zu schließen. Und heimzukommen zu dem, der uns nie vergisst, weil wir seine Kinder sind. Und der trotz all seiner Größe für uns erreichbar und ansprechbar ist.